Herzlich willkommen zu unserer heutigen Vertiefung. Stell dir vor, etwas so Alltägliches wie dein Atem birgt eine jahrtausendealte Geschichte.
Mhm.
Voller Weisheit, aber auch vergessener Praktiken und überraschender Wendungen. Und genau das schauen wir uns heute an, die Geschichte und Entwicklung der Atemarbeit.
Genau.
Unsere Quelle ist ein Textauszug, der diese wirklich faszinierende Reise nachzeichnet. Und unsere Mission für dich ist, wir packen das mal aus. Wie hat sich das Verständnis vom Atem, ja, von einer fast göttlichen Lebenskraft bis hin zum therapeutischen Werkzeug, wie hat sich das über die Kulturen und Epochen verändert?
Eine riesige Spanne.
Absolut, es fängt auch schon tiefgründig an. Hör mal, was Lama Govinda sagt. Der Atem ist Ausdruck eines dynamischen Erlebnisses, jener vitalen Kraft, die mit jedem Atemzug erweckt wird und bis in unseren Blutstrom wirkt, ja sogar ein neues Körperbewusstsein schafft.
Das ist stark.
Ja, oder? Lass uns da mal genauer hinschauen.
Gerne.
Also, die Reise beginnt, wie gesagt, vor über 4000 Jahren.
Im Orient und in Asien.
Mhm. Also ganz weit zurück.
Ganz weit zurück.
Und damals war klar, Atem ist Lebenskraft. Da gab es keine Trennung, das war eins.
Ja.
Und er war zentraler Bestandteil von religiösen und heilenden Ritualen. Man wusste irgendwie, der Atem öffnet Türen.
Zu was genau?
Naja, so die Idee war, zu höherem Bewusstsein, vielleicht sogar zum Göttlichen.
Ah, okay. Und das Faszinierende ist ja, wie diese frühen Rituale dann aussahen. Das war ja nicht nur still dasitzen und atmen.
Nee, eben nicht.
Da kam oft Tanz dazu, Musik, Gesang. Man nimmt an, das hat geholfen, den Körper zu entspannen, die Seele aufzulockern. Angstbesetzte Vorstellungen konnten sich dadurch lösen.
Ah, verstehe.
Und aus solchen Erfahrungen sind dann eben über die Zeit systematischere Schulen entstanden, wie Yoga oder Qigong, die wir ja heute noch kennen. Die pflegen genau diese Verbindung.
Ja, klar. Und im Westen, zur gleichen Zeit, antikes Griechenland?
Da gab es die sogenannten Pneuma-Schulen. Pneuma hieß ja beides Atem und Geist oder Seele.
Stimmt.
Und deren Aufgabe war eben, die geistige und persönliche Reifung zu fördern. Also auch dieser ganzheitliche Blick. Körper, Seele, Geist und der Atem verbindet das alles.
Und das war nicht nur Theorie, oder? Ich meine, Aristoteles hat doch schon?
Genau. Sogar in der Rhetorik war Atemtechnik total wichtig. Aristoteles hat schon die physiologischen Grundlagen des Sprechens untersucht, also wie die Stimme vom Atem abhängt.
Wahnsinn! Also auch ganz praktisch relevant.
Absolut. Und dieses Wissen, das überdauerte ja dann auch erstmal bis ins Mittelalter. Es floss zum Beispiel in die Predigerausbildung ein.
Ah ja.
Oder denk an Hildegard von Bingen, ihre komplexen Gesänge. Diese langen Melodiebögen, die wären ohne ein tiefes Atemverständnis, ohne eine bewusste Atemführung gar nicht singbar gewesen.
Leuchtet ein.
Und dann natürlich Paracelsus, berühmter Satz, alle Heilung geht durch den Atem. Das zeigt ja, dass auch Ärzte das wussten. Die haben Atemgymnastik genutzt zur Durchblutungsförderung, zur Entgiftung.
Aber dann? Dann kam der Bruch, oder? Zumindest im Westen.
Ja, dann geriet dieses Wissen irgendwie in Vergessenheit oder zumindest in den Hintergrund. Die Naturwissenschaften kamen auf, mit ihrer eher mechanischen Sichtweise.
Mhm.
Und als dann im 18. Jahrhundert der Sauerstoff entdeckt wurde, da hat sich das nochmal verstärkt. Da sah man den Atem primär als Stoffwechselvorgang.
Also reine Biologie, Gasaustausch.
Genau. Wichtig, klar, aber die Dimension der Lebenskraft, des Geistigen, die trat zurück.
Okay. Aber du sagtest, es gab eine Gegenbewegung.
Ja, fast sofort, interessanterweise. Angestoßen durch Denker wie Rousseau, der ja generell diese Zurück-zur-Natur-Idee hatte.
Mhm, der Philosoph.
Genau. Und die Philanthropen, das war so eine pädagogische Reformbewegung, die betonten wieder die Bedeutung körperlicher Vitalität für die Erziehung. Rousseau hat gesagt, ein kraftloser Körper schwächt die Seele.
Klingt logisch.
Und damit kam auch ein neuer Gedanke auf. Der Mensch ist auch selbst für seine Gesundheit verantwortlich, nicht nur Schicksal.
Ah, das ist ein wichtiger Punkt, die Eigenverantwortung. Und der Pädagoge Pestalozzi, der hat das doch auch aufgegriffen, oder?
Ja, genau. Pestalozzi sah den Kinderkörper als Tempel des Heiligen Geistes. Klingt vielleicht etwas pathetisch heute, aber er meinte damit eben diese Einheit.
Und hat Gymnastik entwickelt.
Eine Art Elementargymnastik, ja? Um Körper, Geist und Seelen wieder in Einklang zu bringen. Und diese Impulse, die führten dann im 19. Jahrhundert, zu Biedermeierzeit, zu einer breiteren Bewegung, der Naturheilbewegung.
Die dann oft von Laien getragen wurde.
Ganz oft. Leute, die unzufrieden waren mit der etablierten Medizin, die suchten nach einer, ja, natürlicheren Lebensweise. Gegen das, was sie als dekadent oder ungesund empfanden.
Und da spielten Atem, Luft, Ernährung, Bewegung wieder eine große Rolle.
Genau, das wurden quasi Symbole für Gesundheit und Lebendigkeit. Aber es gab auch ganz handfeste Gründe. Den Kampf gegen Tuberkulose zum Beispiel oder Mangelernährung. Man wollte die Volksgesundheit stärken.
Verstehe. Und parallel dazu gab es ja auch philosophische und pädagogische Strömungen.
Richtig. Die Lebensphilosophie, die das Erleben betonte, die Intuition und die Reformpädagogik. Da kam dann auch der Begriff Leibpädagogik auf.
Leibpädagogik?
Ja, für Methoden, die sich eben mit Atem, Bewegung, Gymnastik befassten, um den Menschen ganzheitlich zu bilden.
Okay. Aber es war nicht alles nur individuelle Entfaltung, sagtest du.
Nee, das muss man auch sehen. Die vaterländischen Turnerbewegungen zur gleichen Zeit, die hatten ja primär die Wehrfähigkeit im Blick. Körperliche Ertüchtigung für den Staat sozusagen.
Ah ja, klar. Turnvater Jan und so.
Genau. Und interessant ist ja, dass das Frauenturnen damals nicht entstand, damit Frauen ein eigenes Körperbewusstsein entwickeln.
Sondern?
Sondern damit Mütter eine gekräftigte Konstitution hatten, um gesunde, starke Söhne, also die zukünftigen Soldaten, zur Welt zu bringen.
Puh, okay. Das waren andere Zeiten.
Definitiv. Das zeigt, wie die Rollenbilder da reinspielten.
Jetzt wird's aber richtig spannend, finde ich. Du hattest diesen Odismus erwähnt, Karl von Reichenbach.
Ja, der Odismus, um 1854. Das war so eine ärztliche Außenseiterkunst, muss man sagen.
Okay.
Reichenbach sprach vom Od. Das war für ihn eine universelle Lebenskraft, ähnlich wie Prana oder Chi, die alles durchdringt.
Und die konnte man spüren?
Er glaubte, dass besonders sensible Menschen die Ausstrahlung anderer, die odische Lohe, wahrnehmen könnten.
Krass.
Und mit Methoden wie Streichungen und Knetungen wollte er den Fluss dieses Out verbessern. Und jetzt kommt's. Dem Atem schrieb er eine besonders hohe Outstrahlkraft zu.
Wahnsinn. Ein Vorläufer, von dem die späteren Atemlehrer vielleicht gar nichts wussten.
Wahrscheinlich nicht, nein. Das ist echt faszinierend. Und das stand natürlich im totalen Kontrast zur etablierten ärztlichen Atemgymnastik.
Die war wie?
Die war sehr mechanisch. Man entwickelte Apparate, Lungenstärker, spezielle Atemstühle.
Wofür?
Gegen Krankheiten.
Ja, um Lungenkrankheiten zu bekämpfen. Asthma, Tuberkulose. Diese Ansätze waren oft sehr männlich dominiert. Streng, formalistisch, fast schon moralisierend im Sinne von Disziplin halten.
Und Frauen, die sich vielleicht anders damit beschäftigt haben?
Die fanden da kaum Anerkennung, wenn sie sich mit so etwas wie Atempädagogik befassten. Aber genau dieser Mangel, dieses Mechanistische, hat vielleicht erst den Raum geschaffen für was Neues, oder?
Das ist ein guter Punkt. Denn es waren dann auffallend oft Frauen, häufig aus gutbürgerlichen Verhältnissen, die mit diesen Konventionen brachen.
Und wie sind die rangekommen?
Die suchten einen anderen Zugang. Erfahrungsorientiert, spürend, eben nicht primär analysierend. Sie vertrauten auf die Weisheit des Körpers, um, ja, seelische Ressourcen zu finden, das Wohlbefinden zu steigern. Es ging um Spüren.
Nicht ums Messen und Zerlegen.
Genau. Und ihnen wurde dabei immer wieder dieser enge Zusammenhang klar, zwischen dem symbolischen Erleben und der körperlichen Reaktion.
Okay. Aber warum waren sie so skeptisch gegenüber dem Intellektuellen, dem Wissenschaftlichen?
Wahrscheinlich aus mehreren Gründen. Einerseits störte es vielleicht die Unmittelbarkeit des Erlebens, die sie ja gerade suchten. Andererseits, und das darf man nicht vergessen, gab es ja diese lange, leidvolle Geschichte der Abwertung des Körpers, seiner Sinnlichkeit, oft durch die Kirche geprägt.
Ah, okay. Das könnte auch erklären, warum es bis heute schwierig ist, eine einheitliche Fachsprache für Atemerfahrungen zu finden.
Ja, das denke ich auch. Vieles davon entzieht sich einfach der reinen Begrifflichkeit. Es ist eben ein Erleben.
Und dann kam das 20. Jahrhundert. Eine Zeit des Aufbruchs.
Genau. Anfang des 20. Jahrhunderts, Aufbruch in Kunst, Wissenschaft. Da besann man sich wieder stärker auf dieses innere Erleben. Der Atem wurde quasi neu entdeckt.
Als eigenständiges Phänomen.
Ja, jenseits der reinen Lungenfunktion. Das Interesse an bewusstem Körpererleben wuchs enorm. Ausdruckstanz, rhythmische Gymnastik.
Der beseelte Leib bekam wieder Aufmerksamkeit.
Richtig, inspiriert auch durch Philosophen wie Spinoza, der ja den Körper als Teil der göttlichen Substanz sah. Das Motto war quasi vom individuellen Ganzheitserlebnis hin zum Erkenntnisprozess.
Und die Basis dafür war die Atemempfindung.
Fast immer die leibliche Atemempfindung, ja. Atempädagogik wirkte von innen heraus. Die Pionierinnen damals, die erforschten, wie durch achtsame Bewegung, durch die Stimme, durch Berührung, der ureigene, natürliche Atemrhythmus wiedergefunden werden kann.
Und darüber dann auch das seelische Erleben.
Genau, darüber erschließt sich dann auch ein tieferes seelisches Selbstbewusstsein, so ihre Erfahrung. Veränderung geschah da weniger durch psychologische Deutung als durch das feine Wahrnehmen des Atems selbst und, ganz wichtig, die Qualität der Begegnung, auch der zwischenmenschlichen.
Es ging also um Entfaltung, nicht um Korrektur von außen.
Ja, um die Entfaltung individueller Möglichkeiten und der Ausdrucksfähigkeit.
Wichtig ist aber auch, sagtest du, dass diese westlichen Ansätze sich bewusst abgegrenzt haben.
Ja, oft von spezifischen Yoga-Atemführungen oder auch von christlicher Meditation. Man suchte einen eigenen, erfahrungsbasierten Weg.
Und Impulse kamen woher?
Große Impulse kamen aus der Stimmbildung und dem Tanz. Weg von reiner Leistung hin zu authentischem, individuellem Ausdruck.
Ah, und da passt dieser Schauspieler rein, Delsarte.
Genau, François Delsarte, im 19. Jahrhundert. Der verlor seine Stimme und entdeckte dadurch diese untrennbare Einheit von Stimme, Körperausdruck und eben dem Atem. Eine Erkenntnis, die den Schauspiel- und Gesangsunterricht bis heute prägt.
Faszinierend, aber in den 1920ern kam dann doch Yoga-Atem wieder stärker ins Spiel.
Ja, da schwappte eine Welle des Interesses rüber, nach Europa, in die USA. Teile davon wurden dann auch integriert, im Bereich der Leibesübungen zum Beispiel.
Mhm.
Aber gleichzeitig entstanden eben auch neue, spirituelle Systeme, die diese Techniken nutzten und ihnen einen eigenen ideologischen Überbau gaben.
Zum Beispiel?
Mazdasnan ist da ein wichtiges Beispiel.
Mazdasnan klingt speziell.
Ja, gegründet schon um 1850 in Chicago, aber erstaunlich einflussreich, auch bei vielen frühen Atempädagoginnen hier bei uns.
Was war das genau?
Die haben ziemlich geschickt östliches Gedankengut mit westlichen Werten verbunden, Zivilisationskritik mit Leistungskonzepten gemischt.
Okay.
Kernstück war ein komplexes Atemsystem mit Autosuggestion und Körperübungen zur Selbstentwicklung. Die Macht des Atems stand im Zentrum.
Und das war erfolgreich?
Ja, eine Zeit lang sehr, wurde aber 1936 von den Nazis verboten.
Aha.
Ähnliches war die Neugeistbewegung. Die hat Elemente aus Yoga, Lebensreform, Theosophie und positiven Denken vereint. Ziel war auch Selbstverwirklichung, Lebenserneuerung.
Man muss aber fairerweise sagen, dass solche Techniken manchmal auch in problematische Kontexte gerieten, oder? Du hattest Ariosophie erwähnt.
Ja, das ist wichtig zu erwähnen. Die Ariosophie hat solche Körper- und Atemtechniken leider auch für ihre rassistische Ideologie der Hörzüchtung missbraucht. Das muss man klar benennen.
Absolut. Gut, springen wir in die Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg. Da gab es ja wieder wichtige Impulse, die bis heute wirken.
Ja, in Deutschland vor allem der Arzt Johannes Ludwig Schmidt. Sein Buch Atemheilkunst war sehr einflussreich.
Was war sein Ansatz?
Er hat bewusst versucht, alte Weisheit mit modernen wissenschaftlichen Erkenntnissen zu verbinden. Er sah die Atemarbeit als eine Form der königlichen Selbsthilfe.
Königliche Selbsthilfe, das gefällt mir. Und dann gab es noch Schlafhorst Andersen.
Genau, die Atemschulung nach Schlafhorst Andersen. Die kam ursprünglich aus der Stimmtherapie, aber ihr Konzept des dreiteiligen Atemrhythmus, Einatmen, Ausatmen, Pause, das hat sehr viele andere Richtungen beeinflusst.
Verstehe. Und parallel dazu entwickelte sich ja auch eine stärker psychologisch orientierte Richtung.
Richtig. Beeinflusst von Leuten wie C.G. Jung, Wilhelm Reich und vor allem Cornelis Wening.
Wening, der Name fällt öfter. Was war seine Idee?
Wening entwickelte die Idee weiter, dass durch das Zulassen, das Freisetzen des ganz individuellen eigenen Atemrhythmus eine tiefere, ja fast transzendente Ebene erreicht werden kann.
Mhm.
Er nannte seine Körpertherapie atempsychologische Arbeit, hat sich aber später bewusst von rein psychotherapeutischen Deutungen gelöst.
Warum das?
Um das reine Geschehenlassen zu betonen. Also die Entfaltung der inneren Kräfte durch den Atem selbst ohne dass man es sofort interpretieren muss.
Ah, okay. Das klingt nach einem wichtigen Unterschied.
Ja. Und aus diesem Nährboden, aus diesen verschiedenen Impulsen, sind dann viele der heute bekannten Richtungen entstanden.
Zum Beispiel?
Naja, Ilse Mittendorf mit dem erfahrbaren Atem, der wirklich den ganzen Menschen einbezieht. Oder Elsa Gindler, deren feine Spür- und Tastarbeit Basiswissen für viele Therapeuten wurde. Und Leute wie Reich, Fritz Perls von der Gestalttherapie und sogar Schulz vom autogenen Training beeinflusst hat.
Wow, okay.
Dann Hinrich Medau, der fokussierte stark auf Atem- und Bewegungsrhythmus, nannte das Organgymnastik. Gerda Alexander prägte den Begriff Eutonie, also Wohlspannung, und betonte den Kontakt zur Umwelt. Eine enorme Vielfalt.
Und in den letzten Jahrzehnten kamen dann noch neuere Formen dazu.
Ja, vor allem aus den USA. Neue Formen, die sich teils auf schamanische Rituale berufen, die arbeiten oft mit forcierter Atmung, manchmal bis zur Hyperventilation.
Wozu?
Um sehr intensive Erfahrungen zu ermöglichen. Oft mit dem Ziel, frühe oder prägende Erlebnisse wiederzuerleben und zu bearbeiten. Also nochmal ein anderer Ansatz.
Okay, das ist wirklich eine riesige Bandbreite, die sich da aufgetan hat. Was ist Atemarbeit also heute, wenn man das zusammenfasst? Das Interesse ist ja anscheinend ungebrochen.
Absolut. Getrieben sicher durch das wachsende psychosomatische Denken und diesen Wunsch vieler Menschen nach Ganzheitlichkeit.
Mhm.
Aber es scheinen sich so zwei Hauptmotivationen oder Strömungen herauszukristallisieren.
Nämlich?
Auf der einen Seite steht die Atemarbeit als ein sehr persönlicher, individueller Weg. Ein Weg der Selbsterfahrung, des Wachstums. Da geht es um kreative Entfaltung. Und man legt vielleicht weniger Wert auf wissenschaftliche Einordnung oder feste Methoden. Der Weg ist das Ziel, sozusagen.
Okay, der Wegsaspekt. Und die andere Seite?
Auf der anderen Seite gibt es das klare Bestreben, Atemarbeit als anerkanntes Therapieverfahren oder als Naturheilmethode zu etablieren.
Also eher die Methode.
Genau. Hier sucht man die wissenschaftliche Fundierung, die berufspolitische Anerkennung und natürlich auch die kommerzielle Tragfähigkeit, idealerweise mit Kostenübernahme durch Krankenkassen.
Und da gibt es eine Spannung, sagst du?
Ja, eine gewisse Spannung zwischen diesem freien, erfahrungsorientierten Weg und der strukturierten, anerkannten Methode. Eine integrale Sicht, die beides verbindet, wäre wahrscheinlich notwendig, um allem gerecht zu werden.
Was die Sache ja auch rechtlich kompliziert macht, oder? Du hattest das Beispiel Schweiz erwähnt. Wo fängt Therapie an? Was ist Gesundheitsförderung?
Genau. Atemarbeit passt oft schlecht in diese klassischen Raster. Anamnese, Diagnose, Behandlung einer Krankheit. Sie setzt ja primär am Gesunden an, will die Selbstheilungskräfte, die Selbstregulation anregen.
Wie Wening sagte, die Symptome heilen eher am Rande.
Richtig. Natürlich kommt jemand vielleicht wegen Husten oder Kopfschmerz, aber das ist eigentlich nur die Oberfläche. Im Kern geht es um das Werden des ganzen Wesens, um Entwicklung.
Und deshalb sträuben sich manche dagegen, es als reine Therapie zu bezeichnen.
Ja, genau. Sie argumentieren, Körpertherapie arbeitet mit dem Körper, Psychotherapie mit der Psyche und Atemtherapie arbeitet eben mit dem Atem. Der Atem ist das Medium und gleichzeitig auch das Ziel. Nicht nur ein Werkzeug, um Symptome wegzumachen.
Verstehe.
Trotzdem ist der Trend zur Professionalisierung, zur Anerkennung als Therapieberuf natürlich da. Oft auch aus wirtschaftlicher Notwendigkeit.
Und die Gefahr dabei?
Naja, die Gefahr ist, dass etwas Wesentliches verloren geht. Dieses Zulassen, dieses Geschehenlassen, diese Offenheit, wenn alles standardisiert und auf Abrechenbarkeit und vielleicht auch auf Prestige getrimmt wird.
Aber interessanterweise ziehen ja auch die, die den Wegaspekt betonen, Menschen an, die gar keine Kassenerstattung erwarten.
Das stimmt. Das zeigt ja, dass es offenbar ein tiefes Bedürfnis nach dieser Art von Arbeit gibt, jenseits der eintherapeutischen Einordnung.
Wie könnte denn ein Ausweg aus diesem Dilemma aussehen? Gibt es Ideen?
Vielleicht hilft ein erweiterter Blick auf den Begriff Therapie selbst. Das griechische Wort Therapeuen hieß ja ursprünglich nicht nur heilen.
Sondern?
Sondern auch pflegen, begleiten, dienen, sogar verehren.
Ah, das ist schön. Der Atemtherapeut also eher als Begleiter.
Ja, als Begleiter auf dem Entwicklungsweg, der den Atem und den Menschen pflegt und begleitet. Oder man könnte den Begriff Förderung stärker machen. Unterstützung des ganzen Menschen in seiner wahren Natur.
Das passt ja auch gut zur Salutogenese, also zur Gesundheitsförderung.
Absolut. Die alte Weisheit gilt ja immer noch. Wie der Mensch lebt, so atmet er und umgekehrt. Ein zeitgemäßes Gesundheitswesen sollte ja Salutogenese und Vorsorge fördern. Und da hat die persönlichkeitsfördernde Atemarbeit ein riesiges Potenzial.
Gibt es da konkrete Bestrebungen?
Ja. Aktuell gibt es zum Beispiel Bestrebungen zur Schaffung eines Berufsbildes Komplementärtherapeutin mit Fachrichtung Atem. Das könnte helfen, der Atemarbeit den Stellenwert zu geben, der ihr vielleicht gebührt.
Damit sie anerkannt wird, ohne ihre Essenz zu verlieren.
Genau. Denn um Anna Langenbeck nochmal zu zitieren, wo Atem ist, da ist doch Leben. Das fasst es doch gut zusammen.
Puh, ja. Das war wirklich eine unglaublich dichte Reise. Von der antiken Lebenskraft über diese mechanistischen Phasen, die mutigen Pionierinnen bis zur heutigen Vielfalt und dieser Spannung zwischen Weg und Methode.
Mhm.
Es wurde wirklich deutlich, wie eng Atem, Körpergefühl, seelisches Erleben und ja sogar gesellschaftliche Strömungen miteinander verwoben sind. Also, was nehmen wir jetzt daraus mit für dich da draußen?
Ich denke vor allem, diese grundlegende Verbindung wird klar. Unser Atem spiegelt wirklich wider, wie wir durchs Leben gehen. Es wie ein Seismograph für unser Befinden.
Ja.
Und es bleibt eben diese spannende Frage, wie wir diese tiefgreifende Arbeit verstehen und nutzen wollen, als persönlichen Weg, als anerkannte Methode oder idealerweise in einer Verbindung von beidem, die der Tiefe des Phänomens gerecht wird.
Und damit vielleicht eine letzte Frage zum Nachdenken für dich. Die Quelle spricht ja von diesen zwei Motiven oder Polen, Selbsterfahrung auf der einen, Therapie mit Wunsch nach Anerkennung und Kassenleistung auf der anderen Seite. Wenn du dich jetzt entscheiden müsstest, dich tiefer mit deinem Atem zu beschäftigen, welcher Aspekt würde dich spontan mehr ansprechen? Eher der freie, persönliche Entdeckungsweg oder eher der Wunsch nach einer Methode mit einem klaren Rahmen, vielleicht auch mit therapeutischem Anspruch?
Mhm, gute Frage.
Und daran anschließend, was verrät dir vielleicht dein jetziger Atem, so wie er gerade fließt, in diesem Moment, darüber, wie du gerade im Leben stehst, wie es dir gerade geht?
Eine schöne Einladung zur Selbstbeobachtung.
Genau. Danke, dass du uns auf dieser Erkundung begleitet hast.
Ja, danke auch fürs Zuhören.
Bis zum nächsten Mal.